SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, es ist ein heisser, wunderbarer Sommermorgen. Wir sind hier im charmanten Kurhaus Bergün im Kanton Graubünden. Ich hoffe, ihr habt euch irgendwo neu gemütlich im Schatten eingerichtet und seid parat fürs Persönliche. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Guten Morgen miteinander. Hallo. Danke vielmals. Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste, die beide ein intensives Leben leben. Rezia Padrut, sie ist zu Chur geboren und gleich einmal hat sie schon das Fernweh gepackt. Sie hat in den 60er Jahren bei der Swissair angehört und hat 33 Jahre im Swissair-Büro rund um den Globus gearbeitet, von Los Angeles über Casablanca bis auf Hongkong. Vor kurzem ist Rezia Padrut 80 geworden, sie ist verwitwet und pendelt zwischen Chur und der Bretagne hin und her. Guten Morgen, willkommen im Persönlich, Frau Padrut.
Guten Morgen, Frau.
Hallo. Und auch bei uns ist der Martin Lieberherr besser bekannt als China. Er ist in Südkorea geboren, mit 4 ist er von einer Schweizer Familie adoptiert worden und später hat er ein wildes Berufsleben hergelegt. Angefangen hat er als Möbelschreiner, dann ist er Barkeeper geworden, Hotelier auf der Lenzerheide und heute arbeitet er als Stellenvermittler. Der Martin Lieberherr ist 47, Single und wohnt am Zürichsee. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Sonntag miteinander.
Wenn ich so meine beiden Gäste heute Morgen anschaue, dann seid ihr ja wirklich alles andere als 0815. Die Rezia Padrut ist farbenprächtig angelegt, mit auffälligem Schmuck, hat eine weisse Haarpracht und vorne, also wirklich eine sehr attraktive Mesh, violett und dunkelviolett. Ist das so ein bisschen euer Markenzeichen, Rezia
ja.
Padrut?
Und das gehört immer auch zu meinen Kleidern, die ich trage.
Passt alles tiptop zusammen. He?
Es muss ja. Alles stimmen.
Ja.
Aber ich habe das gelernt von meiner Mama, die war Schneiderin. Mhm. Während dem Krieg hat sie immer Kleider gemacht aus den alten Schöpfe und Mäntel und Hosen von meinem Vater. Und ich bin immer hypermodern angelegt. In der Schule haben sie mir immer gesagt, wow, das ist wieder der letzte Schrei. Und dann habe ich gesagt, ja, aber seht ihr da nicht, das ist ja alles abgefickert, das ist alte Ware, oder? Und dort habe ich gelernt, halt ein bisschen speziell angekleidet zu sein. Nur in der Swissair mit der Kundschaft habe ich das natürlich aber können. Und solche Haare hätte ich auch nicht können haben.
Dort hätte ich ein bisschen braver strahlen müssen
ja,
bei der Swissair.
Ja,
nicht so eine Egeli-Frisur. Und bei Martin China, lieber Herr, ist natürlich das asiatische Aussehen, ist das Markenzeichen. Wer hat euch eigentlich den Übernamen China nachher gegeben?
Ja, ich denke, es ist noch wichtig zu sagen, dass man China nicht China schreibt, sondern T-S-C-H-A-I-N-A, China. Wo auf Romanisch im Engadin Nachtessen bedeutet.
Aha.
Ich, aber Südkoreaner bin.
Ja.
Genau. Und das war 1992, da durfte ich schöne Engadin kennenlernen, in die Schule hinein. Dort war gerade so die Zeit, wo Snowboarden aufgekommen ist. Und ich habe dort Snowboarden entdeckt nach dem Skifahren. Und habe dort auch Einheimische kennenlernen. Mhm. Und die haben mich dann mal zum Nachtessen eingeladen und haben dann China gesagt. Und ich habe das falsch verstanden. Ich habe gesagt, du, ich bin dann kein Chines, gell? ich bin Südkoreaner. Und da hat es so langsam.
Aber heute könnt ihr ja gut leben mit dem Übernamen, weil ihr braucht auch auf der Visitenkarte,
ja,
oder?
Ja, man kennt, also ich sage jetzt 98% kennt man mich so.
Aus China.
Genau.
Dir, Rezia Padrut, ihr habt auch übernommen, Madame Swissair. eben, der hat 33 Jahre, ich habe es gesagt, bei der Swissair gearbeitet. Und nicht als Flight Attendant, sondern in der Swissair-Büro in allen Herren Ländern. Und euer allererster Job im Ausland war gerade in Casablanca, Marokko, 1967. Also es klingt nach einigem Abenteuer, ist es das gewesen?
Total. Aber ich bin einfach geschwommen. Ich habe ja nicht gewusst, wo ich hinkomme. Ich war noch nie in Marokko vorher. Und in Zürich hat man gesagt, du musst denn das und das machen. Und das war völlig etwas anderes gewesen. Mhm. Aber ich bin reingelegen und ich habe einfach wahnsinnig den Plausch gehabt, immer wieder etwas Neues
lernen. Und ein bisschen Französisch hätte er schon können?
Nein, das ist dann ganz schlimm gewesen. Weil in Chur haben wir einen Lehrer, einen Französischlehrer, der Giovanoli. Und wenn der A gesagt hat, ist ihm das ganze Gebiss oben runtergefallen. und ich kann euch sagen, ich habe die Sprache gehasst, seit da.
Aber eben, das sind gerade auf das Marokko eine weisse, alleinstehende Frau in einem arabischen Land zu diesen Zeiten. Stell mir vor, das war nicht immer ganz einfach gewesen.
Nein, es war nicht sehr einfach gewesen, aber sicher viel, viel einfacher, als was es heute wäre. Mhm. Weil es ist natürlich schon noch gerade nach der Kolonialzeit gewesen, also schon noch sehr französisch angehaucht. Also, aber ich bin natürlich nie allein heimgelaufen. Ich habe immer einen Haufen Männer hinter mehr gehabt, bis ich in der Pension war. Aber ich habe dann die abgeschüttelt und habe gesagt, ich habe mit ihnen nichts zu tun.
Ja, aber ein bisschen unangenehm ist es ja gleich,
ja,
oder?
Ja, ja, aber da gewöhnt man sich dran. Aha.
Ja, ein bisschen Haar auf den Zähnen und dann geht das schon.
Ja, genau.
Ihr habt ja ganz am Anfang, am Schluss habt ihr Karriere gemacht bei der Swissair, aber ganz am Anfang habt ihr als Mädchen für alles gearbeitet. Was habt ihr denn da konkret gemacht in diesem Büro?
Also Mädchen für alles, weil zu dieser Zeit hätte Frau ja nicht ins Kader können. Und dementsprechend bin ich einfach rumgeschickt worden in verschiedene Länder. Am Anfang bin ich so eben Mädchen für alles überall gewesen auf diesen Stationen. Und habe eigentlich dazugelernt, überall auf jeder Station habe ich wieder etwas Neues müssen
lernen.
Aber
am Anfang hätte ich ein Ticket ausstellen?
Ja, Billett ausstellen. Wenn ihr denkt, heute machen wir alles über Internet. Und wir haben alles gemacht für unsere Kunden. Etwa die bin ich 24 Stunden auf 24 Stunden auf Pike gewesen, wenn ein Koffer verloren gegangen ist. Dann hat man halt müssen ein Overnight Bag ins Hotel bringen. Ja, das war eine völlig andere Welt. Mhm. Und dann haben wir so eine lange Liste gehabt, Passagierliste, da hat man noch mit Bleistift alles eingeschrieben. Wenn sie annulliert haben, dann hat man es ausrechnen können.
Hat man es gümmelt. Ihr habt zu dieser Zeit eben rund um den Globus gearbeitet. Also Los Angeles, New York, Manchester, Algerien, Hongkong, Elfenbeinküste, Afrika, Bulgarien, Mailand, Stockholm. Ich habe noch gar nicht alles aufgezählt. Wo hat es euch denn am besten gefallen? Könnt ihr das sagen?
Ist ganz schwierig zu sagen. Mir hat am besten gefallen vom Beruf her, weil wir dort aus einem Hühnerstall haben eine Swissair-Agentur gemacht.
Wo ist das?
Das war in Libreville in Gabon.
Das ist Westafrika.
Aha. Ja, das ist gut, oder?
Ja, ja.
Gute Geografie.
Vorbereitet wie verrückt.
Und Abidjan hat es mir natürlich am besten gefallen, weil ich dort meinen Mann kennengelernt
habe. Ja, aber wie ist das aus einem Hühnerstall ein Swissair Büro machen?
Ja, das ist so hinter der Apotheke, hat es so ein Häuschen gehabt. Und dann hat man das müssen auffüllen mit Möbeln und mit unseren Telefonen und alles. Und jeden Morgen habe ich halt müssen die grossen Cockroaches rauswischen.
Also Käfer?
Ja, Käfer. Ich weiß nicht, ihr wisst wahrscheinlich, was Cockroaches sind, aber die haben meine Kleider verfressen. Mhm. In Afrika, in den Tropen. Mhm. Und nach einem Jahr ist Crème de la Crème von Gabon ist mit der Swissair geflogen. Könnt ihr euch das vorstellen? Mhm. Da hat es noch kein Internet gegeben und so. Das war unser Service, der das ausgemacht hat. Alle wollten mit der Swissair fliegen.
Und Käfer hattet ihr dann auch draussen gehabt?
Die hatte ich alle draussen gehabt.
Ja. Wo Creme da la Creme?
Und den Chauffeur habe ich auch instruiert, dass er dann ein Billett machen konnte und Reservationen und so. Aber nachdem ich gegangen bin, ist er dann halt mit der Kasse abgegangen. Weil er hat gefunden, er hat das ja nur ausgelehnt. Das war ein Kamerunes.
Ja.
Und ist dann halt mit der Kasse in die Ferien nach Kamerun. Aber bei mir hätte er das nicht gemacht.
Nein, da zweifeln wir keine Sekunde dran. Aber wenn man das so hört, das klingt ja irgendwie amüsant. Und so. Aber ihr habt euch ja immer wieder alle paar Jahre auf eine total neue Welt müssen einstellen. Das heisst, ein neues Land, ein neuer Kontinent manchmal, eine neue Kultur, neue Religion, neue Leute, neues Essen, neues Klima. Ist euch das nie verleidet, die Reiserei?
Nein, im Gegenteil. Wenn ich 2 Jahre so war, hat es schon wieder gebibbert in mir. Wo kann ich jetzt echt wieder hingehen? Nein, ich hatte irgendwie einfach den Drang gehabt, noch mehr zu lernen und noch mehr zu erfahren auf dieser Welt. Und was ja ganz interessant war, ist, als ich angefangen habe, mein Buch zu schreiben, ist das alles einfach...
Buch geschrieben, mein Leben bei der Swissair.
Ja, ist das alles einfach aufgekommen, weil das ist so... alles anders gewesen, dass das halt einfach in meinem Computer ist, das stecken geblieben. Und dann ist das einfach alles geflossen in meinem Buch. Aber und alle haben gesagt, ja, du hast ein Tagebuch gemacht. Da habe ich gesagt, nein, das ist einfach wieder gekommen.
Aber ein bisschen Heimweh manchmal. Weil als Kind hat er ja offenbar starkes Heimweh gehabt.
Also, als ich einmal wollte, in eine Pension nach Arosa scheffeln, ja, nach 3 Tagen hatte ich Heimweh gehabt, dann musste ich heim. Aber nachher hatte ich nie mehr Heimweh. Aber ich bin immer, an Weihnachten bin ich immer zu meinen Eltern heim. Weil die waren schon relativ betagt und ich fand, ich müsse bei ihnen daheim sein, weil mein Bruder ist mit 41 gestorben und ich war dann die Einzige, die für sie geschaut hat.
Da seid ihr immer an Weihnachten heim. Ja. Wenn ihr das so hört, Martin Czajna, lieber Herr, das Leben von der Madame Swissair, oder? Verrückte Geschichte.
Sensationell. Wahnsinn.
Seid ihr auch einer, der so überall ein bisschen umreist in der Welt?
Ja, wir können schon reisen, aber jetzt momentan, nein, mir gefällt die Schweiz sehr, sehr gut. Und ich habe mich jetzt auch entschieden, diesen Sommer in der Schweiz zu bleiben. Und ja, die schönen Orte besuchen und geniessen.
Ihr sagt ja sensationell, oder? Das Leben von der Rätsia Padrut. Aber ihr habt ja auch ein ungewöhnliches Berufsleben hergelegt, Martin Lieberherr. Ihr habt ganz klassisch angefangen als Möbelschreiner. Da habt ihr noch im Verkauf gearbeitet. Und dann habt ihr beschlossen, ihr werdet Barkeeper. Das ist jetzt auch nicht gerade der gängige Karriereweg. Wie ist das gekommen?
Also, beschlossen, nicht gerade so richtig. Also, es ist 1988 ist der Film Cocktail im Kino gekommen mit dem Tom Cruise. Und ich weiß nicht, wer der alles gesehen hat, aber wahrscheinlich die meisten. Und der hat dort mit diesen Flaschen gewirbelt und Frauen
hinter der Bar.
Und Frauen sind ihm nur in die Jossen gefallen. Dazumal 1988 habe ich immer gedacht, ach, das will ich doch auch mal. Ist dann 13 Jahre später habe ich dann eine Chance bekommen. Ich habe dann wirklich mal gesagt, so, und jetzt will ich einmal am Abend oder am Wochenende etwas anderes machen. Ich war lange im Aussendienst im Verkauf. Und ja, dann habe ich die Chance bei Bruno Esposito, der hat die Soda-Bar übernommen in Baden, wo früher der Saigis der Kudis geführt hat. Und ab dort sind das ziemlich so meine Wegbegleiter worden. Und ich habe dann habe ich gefragt, Bruno, du, ich würde gerne an der Bar arbeiten. Er hat gesagt, ja, kein Problem, du kannst kommen.
Und ich würde gerne mit diesen Flaschen
schmeissen. Nein, ich habe nicht einmal gewusst, wie ein Gin Tonic geht. Oder, keine Ahnung.
Und dann?
Dann hat es eine Barschule gegeben. Und ich habe dort zumal, das war 2001 etwa gewesen. Und dort hatte ich immer so meine grosse Videokamera gehabt. Also der typische Asiat. Und da sind es halt noch richtig grosse Möcke gewesen. Und dann ist die Barschulung gegeben und ich habe die Kamera mitgenommen und dann angefangen, den Koffer auspacken, bevor es losgegangen ist. Und die anderen haben mich alle so mit grossen Augen angeschaut und haben gesagt, ja, schau jetzt da den Asiat mit der Kamera. Und ich habe dort gesagt, du, ich bin nicht so intelligent wie ihr, ich muss das aufnehmen und kann das immer wieder schauen.
Und daheim hat er nachher das angeschaut
immer wieder
und
geschaut.
Hat gesehen, wie Drinks gehen. So.
Genau, also eine Woche ist gegangen und dann habe ich alles im Kopf gehabt.
Und ihr seid ja so auch in die Gastronomie-Szene reingekommen. 10 Jahre lang als Jahr seit der Hotelier im Kurhaus auf der Lenzer Heide. Und ihr seid ein Quereinsteiger und ihr habt ein abgewirtschaftetes Hotel wieder zum Blühen gebracht. Wie habt ihr das gemacht?
Also ich allein war es ja nicht. Also ich hatte zwei Geschäftspartner, Andrea und Giancarlo Palioppi. Das sind die einheimischen Kinder von der Metzgerei Spiess gewesen. Und ich habe mit dem Giancarlo bei der Firma Red Bull gearbeitet, 2005. Hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen. Und er hat dann mir gesagt, nach 8 Monaten, als ich dort bei Red Bull war, du, ich hätte die Chance, zum, das Hotel zu übernehmen, aber ich schaffe das nicht allein, würdest du mal raufkommen? Und dann bin ich eines Tages raufgefahren auf die schöne Lenzer Heide. Und wenn man dort bei Parpan so über Kuppeln fährt, so, dann geht so das Hochtal auf. Und es hat mir dort schon...
Der Ärmel reingenommen.
Ja, gerade schon gefallen.
Aber eben Quereinsteiger. Man hat hier ein Team, Leute aus vielen Nationen. Offenbar habt ihr die wie zu einem Fußballteam zusammengeschmissen.
Ja, das ist so. Also, es war natürlich nicht einfach. Es war ein harter Weg. Also, wir haben 16, 18 Stunden, das ist tagtäglich, hat man müssen arbeiten. Und dann haben wir natürlich auch unseren Coach geholt. Und wie macht man das, oder? Und nachher haben wir natürlich ein Element, wo natürlich, wir haben sehr viel bei der Firma Red Bull gelernt. Und dann haben wir angefangen, in dem Hotel die Fußballsprache zu reden. Weil wir haben ganz viele Nationalitäten dort, also Schweizer, Deutschland, Schweden, Ungarn, Portugal, Italien. Also, aber Fußball versteht jede Nation. Und ich habe das, wir haben das auf dem Flipchart aufgezeichnet und dann so das Goal aufgezeichnet, das Mittelfeld und
wer ist denn der Goalie?
Und der Goalie ist natürlich ganz klar, wer würde da die im Hotelier als Goalie bezeichnen?
Oh. Mm.
Mhm. Die den Kasten sauber halten. Etage. Etage, Damen. In der Verteidigungsreihe sind natürlich die Hausmeister. Mhm. Mittelfeld sage ich Köche, wo der Passführer schicken, dann Sturm in Service. Und alle Stürmer sind, sage ich jetzt, Rezeption, die im Service sind, das sind Stürmer. Jetzt haben wir mal eine Fußballmannschaft, mhm, oder? Aber Ding ist die Frage, wie gewinnen wir natürlich einen Fußballmatch?
Ja, mehr Goal schiessen, oder?
Das ist das. Wir müssen anfangen, mehr Goal schiessen. Und das Goal ist ein Lächeln, ein Service, Sachen, die rumliegen, sofort aufzunehmen. Und halt einfach, ja, wenn man halt unterwegs ist, auch dass eine Etagendame kann ein Goal schiessen. Wenn man sieht, ja, die arbeitet im Hotel. Und wenn sie natürlich mit dem Kopf ab und ein bisschen mürrisch neben durchläuft, haben wir kein Goal geschossen. Mhm. Sondern einfach, ja, auch ein Lächeln.
Schöne Philosophie Tag, eigentlich.
Ja.
Ein Team als Fußballmannschaft, genau. Und der als Chef seid der Spielertrainer gesehen,
ja, so etwas. Ja, also wir haben uns... Also,
einer muss ja schon gleich ein bisschen befehlen, oder so?
Ganz ja, wir waren ein bisschen das Dritte, der befohlen hat. Andrea hat die Hotellerie bei sich gehabt, verantwortlich und die Finanzen, was auch gut war, weil der Giancarlo und ich hätten in einem halben Jahr alles rausgeklopft. Nein, nein, wir sind natürlich Spielertrainer. Also das heisst, mit anderen Worten, mein Tag ist losgegangen, sage ich jetzt am Mittag um 2 Uhr, hat man Büro gemacht, nachher am Freitag, so um die 4 Uhr, wenn die Gäste angekommen sind, war man vorne an der Rezeption, um Gäste begrüßen, mhm, oder? Und die Philosophie war, raufzukommen, zum Abkommen, oder? Slogan. Mhm. Und das ist einfach, dass man wirklich, dass sich der Gast gerade von Anfang an wohlgefühlt hat.
Wir wissen, Gastronomie ist eine strenge Geschichte, aber man lernt ja auch viel Prominenz kennen. Und ihr habt ja auch mal noch in einem Hotel in Davos gearbeitet. Und dort gibt es so eine Geschichte mit Prominenten.
Ja, kleine Anekdote. Ja, ich durfte mal auch Gastgeber sein bei den Morosani Hotels und durfte im 2017 das WIF erleben, das ja alle kennen und alle von dem erzählen. Und ich durfte das als Gastgeber live erleben. Und das ist eine wahnsinnig eindrückliche Geschichte und sehr, sehr streng. Und dann ist immer meistens so, je mehr Polizei am Anfang kommt, umso wichtigerer Gast kommt dann nachher. Die können am Anfang fragen und schauen, wo ist denn der Notausgang und das ganze Prozedere. Und dann nach 4 Tagen hat man natürlich das, ja, weiss man, jetzt kommt wieder jemand, oder?
Und dann
ist eine Polizei gekommen und dann kommen natürlich, sind zu Herrschaften gekommen. wo wirklich die Dame ist. Also wahnsinnig, also eine wunderschöne Dame ist reingekommen, die waren das vierte gewesen. Und dann haben sie etwas wollen essen und ich bin dann dort ja, ins Restaurant, habe gesagt, da habe ich einen wunderschönen Vierertisch, oder? Und die wollten den nicht, weil nebendran war ein Achtertisch frei gewesen. Und die vier wollten dann an den Achtertisch sitzen. Und nach 4 Tagen wirklich streng arbeiten, ist manchmal die Zündschnur ein bisschen kurz bei einem. So. Und dann ist es hin und her und ich, nein, das ist der Vierertisch. Und dann sagt mir, flüstert mir die Polizistin, excuse nur, dass sie wissen, wer das ist. Das ist der König von Jordanien. Und ich, ja, und das ist mein Vierertisch.
Weil
der andere, der Achtertisch, im Tony Blair gsi, oder? Und ich habe Tony Blair an den Viertisch setzen.
Schöne Geschichten, die man hier erlebt. Aber wenn wir gerade bei Prominenten sind, Rezia Patrut, ihr habt ja in eurem Swissair-Leben auch einen Haufen Prominenz lernen kennen, Staatspräsidenten oder auch Schauspieler. Wenn wir schon bei den Anekdoten waren, was war das mit dem Woody Allen, mit dem Regisseur?
Ja, dann bin ich an der Flughafen, weil man gesagt hat, Woody Allen mit der Mia Farrow fliegt ab. Und dort ist dann, glaube ich, der Freddy Ziltener, gerade Stationsleiter in Stockholm. Aha,
der ist im Publikum da, darum
ja,
sagt er es, gell?
Und dann hat man mir gesagt, dass er absolute Flugangst hätte. Und dann bin ich halt in die erste Klasse, habe mit ihm ein bisschen geredet, einfach so sanft und alles. Und dann ist er ganz glücklich gewesen.
Aha, hat ihm noch
ein Sandwich gehabt? Und ist sitzen geblieben und ist mit der ersten Klasse dann nach Zürich geflogen.
Aha. Dann muss, ja. Das muss man auch noch machen, oder?
Ja,
prominentes
sicher.
Handy
ja.
Haben und so.
Und der Bundesrat Delamüra habe ich dort auch noch abgefertigt.
Ja. Hat auch Flugangst gehabt?
Nein, der hat gar keine Flugangst gehabt. Mit dem haben wir dann noch ein bisschen politisiert und ist eigentlich ganz eine kurze Diskussion gewesen. Aber ich bin natürlich stolz gewesen, dass ich mit dem Bundesrat Delamüra haben dürfen reden. Das ist ja etwas gewesen, dazumal. Und der andere Staatspräsident, den habe ich dann auf den Flüger begleiten, weil der Marabu hat ihm immer gesagt in Abidjan, also sie werden mal bei einem Flugunglück werden sie umkommen.
Oh.
Houphouet Boigny, der Präsident von der Côte d'Ivoire. Und dann sind dort die Frauen gekommen und haben um die Geister zu vertreiben. Und ich musste einspringen, dass er gut auf den Flieger gekommen ist und dass er seine grossen Becken hatte mit riesigen Schnecken drin. Das war seine Leibspeise. Und er wollte das nicht akzeptieren, was wir ihm offeriert haben auf dem Flieger in der ersten Klasse.
Ja, und die Schnecken
weil
gegessen?
Er gemeint hat, er werde vergiftet.
Aha. Und er hat auch seine Schnecken gegessen?
Ja, genau.
Genau. Okay. Also, was es nicht alles gibt, gell? Eine Geschichte aus dem Leben von der Rezia Patrut. Martin, China Lieberherr, du hast es vorhin ein bisschen angetönt. Ihr habt in der Gastronomie gearbeitet und wir wissen, dass das wahnsinnig lange, strenge Tage sind. Dann seid ihr noch einer, der immer Vollgas gegeben hat, immer Erfolg haben wollte. Und plötzlich, 2015 war es, glaube ich, wo euer Körper hat buchstäblich der Stecker gezogen. Ihr hattet ein Burnout am Tag X. Was ist denn passiert? Was habt ihr da für Erinnerungen daran?
Es ist so, ich habe dann dürfen, ja, Geschäftsführer vom Kaufleuten werden. Ich habe dann 2014 einen Sommer lang 40% bin ich im Kaufleuten gewesen, also Montag bis Dienstag. Und am Mittwoch bin ich wieder auf die Heide rauf. Und habe vom Mittwoch bis am Sonntag habe ich dort gearbeitet. Einen Sommer lang durchgezogen.
Also 7 Tage in der Woche?
7 Tage ja. In der Woche. Und es ist dann schon auch, wo dann das in den Medien rausgekommen ist, dass ich ab wieder runterkomme auf Zürich. Ist natürlich heute schon auch über Social Media sehr, sehr viel Lob gekommen. Und viele haben dann gesagt, ja, und du musst denn das und du musst denn da und. Und dazumal bin ich noch in diesem Leben war, jeder müsse können zufriedenstellen.
Mhm.
Oder? Und selber mir den Druck gemacht. Und irgendwann, ja, bist du dann in diesem Druck nicht mehr gewachsen. Und dann ist die Seele, also sagen wir jetzt, zieht den Stecker. Also,
und was ist denn in dem Moment, wo ihr das merkt? Was passiert da? Da liegt ihr irgendwo
zusammengekauert
in einer Ecke?
Es geht dann nichts mehr, ja. Also es ist so, wie soll ich sagen, ich kann es eigentlich nicht, gar nicht mehr richtig sagen, weil es ist einfach nichts mehr gegangen. Und ich habe dann bei dem Jai-Sanatorium auf Kilchberg gekommen, wo ich ja, jetzt muss sagen, wahnsinnig sensationeller Job, den die dort machen.
Du bist jetzt 6 Monate dort,
sechs also Monate lange dort, Zeit, ja. Genau, ja. Am Anfang eben, habe wieder noch dürfen Handy schauen, noch Radio hören und. Sehr viele Medikamente bekommen, um das Gehirn hat einfach mal wieder runterfahren und kein Cortisol produzieren. Und das habe ich auch gelernt. Das Gegengift von Cortisol ist Oxytocin. Das ist das Glückshormon. Und jetzt schaue ich immer, das ganze Leben will ich das machen, dass ich genug Oxytocin produziere.
Und wie macht man das?
Jetzt produziere ich zum Beispiel Oxytocin. Ja.
Das ist aber schön. He? Das ist aber schön. Das ist ja etwa vor 4 Jahren. Und heute würdet ihr sagen, jetzt geht es noch wieder gut, jetzt könnt ihr das.
Ja,
wieder runterfahren, nicht mehr immer unter Druck sein.
Genau, also man wird dann natürlich wahnsinnig gut unterstützt. Also man hat Bewegungstherapie, man hat Kunsttherapie, man hat Philosophie. Und Philosophie, vor 10 Jahren, wenn mir jemand gesagt hat, du scheinst Philosophie, wird dir dann das Leben mal ändern, dann hätte ich gesagt, ja, genau. Aber es ist ja so,
geben ich mir kann... noch Gin Tonic geschieden, ja. Oder so irgendwie.
Ja. Nein, die Philosophie hat mich wahnsinnig, ja, dorthin gebracht, dass ich jetzt momentan wirklich seelenzufrieden bin. Ich muss nicht mehr. Auch dort, dass ja, ich muss nicht mehr und das Leben geniessen, Seelenzufriedenheit.
Schön. Razia Padrut, seid ihr eigentlich auch mal so an Grenzen? Oder ihr seid ihr eigentlich auch manchmal 24 auf 24 Stunden gearbeitet? Ihr seid ja auch aufgestiegen in der Swissair, seid in der Chefetage gewesen, Personalchefin von 6'000 Leuten. Kennt ihr das? Irgendwie so an Grenzen kommen?
Eigentlich nicht. Aber ich muss ja sagen, was der China erlebt hat im Dienstleistungsbetrieb, habe ich natürlich in der Swissair erlebt. Aber wer ist denn dort starke Geschlecht?
Ja, cool.
Ich muss doch noch ein Wort einlegen für die Frauen. Nein, ich begreife das alles, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich muss immer wieder sagen, ich habe so eine wunderbare Jugend erlebt. Meine Eltern, die sind immer zusammen gewesen, die haben nie ein schlechtes Wort. Was weiß ich, was im Schlafzimmer passiert ist, aber also nicht
ja,
vor
ja, man weiß nicht grübeln, genau.
Das weiß man nicht. Aber einfach, wir haben alle menschlichen Grundwerte haben wir mitgekriegt und ich habe dadurch habe ich eine totale innere Ausgleichheit.
Also gehen wir doch gerade ein bisschen in eure Kindheit zurück, Razia Padrut. Ihr hört übrigens, wenn ihr jetzt erst gerade das Radio angelassen habt, die Sendung persönlich auf SRF1 mit der Razia Padrut, 33 Jahre bei der Swissair und dem ehemaligen Hotelier Martin China Lieberherr. Eben, gehen wir doch ein bisschen in eure Kindheit, Razia Padrut. Ihr seid in Chur aufgewachsen, zusammen mit einem älteren Bruder, der hat es gesagt, der früh gestorben ist. Der Vater war Postverwalter, die Mutter Schneiderin. Erzähl ein bisschen aus diesem älteren Haus, Padrut.
Ja, also das ältere Haus ist eigentlich eben, wie gesagt, wunderbar gsi, aber das habe ich ja dort nicht erlebt, nicht gecheckt, weil man hätte ja müssen parieren. Am Tisch hätte man nicht einfach können reden. Wenn die Eltern geredet haben, haben die Eltern geredet und Gofen haben nichts dürfen sagen. Mhm. Aber dann in der also im Teenage-Alter, da ist natürlich sehr viel politisiert worden. Weil mein Bruder war Generalsekretär von der Freisinnigen Partei von Graubünden. Und ich bin dort eigentlich so reingekommen und auch die Medien. Er war dann noch Chefredakteur vom Freien Rätsel in Chur. Das ist eine Zeitung, die es schon lange nicht mehr gibt. Und da bin ich auch ein bisschen in die Medien reingekommen. Und nachher ist er natürlich, er hat studiert. Und meine Eltern haben gesagt, ja, du kannst auch studieren.
Und was so erstaunlich ist?
Ja, das ist total erstaunlich.
In den 50,
ja, in den 50er Jahren. Und heute möchte ich meine Eltern fragen, wie sind ihr da draufgekommen? Da hat noch überhaupt niemand von Emanzipation geredet. Aber sie haben gesagt, du kannst studieren. Mhm. Ich habe gesagt, ich werde Künstlerin.
Ja, eben, weil euer Traumberuf ist. Ja, was heißt ja. Das so
darum halt
machen,
einfach so ein bisschen alles.
Was hättet ihr wohl werden? Malerin, ja, Schauspielerin?
Maler, einfach alles.
Ja.
Und wenn sie mich dann gefragt haben, ja, was für eine Künstlerin, das fragen sie mich heute noch jemanden, wenn ich so an Vernissage gehe, dann sage ich Lebenskünstlerin.
Ja, genau. Das seid ihr ja eigentlich geworden. Was seid ihr für ein Kind gewesen?
Sehr schüch.
Ah ja?
Ja. Aha. Und da steht ja dann so am Anfang von dem Buch, das schüche Meiterli von Chur. Und das glaubt mir ja einfach niemand, dass ich einmal so schüch gsi bin.
Ja gut, das ist ja fast 80 Jahre später.
Ja, jetzt, genau.
Ich habe
einen Haufen gelernt.
Aber sie sind wirklich eine Schüche gewesen. Was, ja. Was hätte das geheissen?
Was geheissen hat?
Ja, also immer ein bisschen
hinten. Ja, immer hinten dran, Mauerblümchen und eben nicht vorne anstehen und reden. Einfach so Mauerblümchen. Mhm. Aber das ist man halt in dieser Periode, oder? 39 geboren. Das können ihr ja alles nicht mehr vorstellen. Ich bin ja wahrscheinlich die Älteste da drinnen, oder?
Ja.
Ja, mehr oder weniger, ja. Oder?
Ja? Kannst du etwas sein?
Ja, das kann man sich sonst eigentlich gar nicht so vorstellen, weil das ist ja heute völlig eine andere Gesellschaft. Und ich muss einfach sagen, ich bin meinen Eltern so dankbar, heute noch, und ich habe es ihnen auch immer noch gesagt, wo sie gelebt haben, dass das, was ich geworden bin, dass ich das wegen ihnen geworden bin. Dass sie mir das alles mitgeben.
Ihr habt das Handelsdiplom gemacht und habt ja als Sekretärin gearbeitet, bei einer Bank, bei der Rätischen Bahn, die da manchmal aussen durchfährt, in Bergün. Dann habt ihr Sprachaufenthalte gemacht in London und in Rom. Ja. Wann hat euch eigentlich das Reisefieber gepackt?
Ja, ich wollte ja eigentlich Kinderschwester werden, weil mein Bruder hat immer Kinderschwestern als Freundinnen gehabt. Und dann habe ich aber gerade vorher pfeifersches Drüsenfieber gekriegt. Das ist etwas ganz Schwieriges. Das geht sehr, sehr lang, bis man sich da erholt hat. Und dann bin ich dann halt ein bisschen zu früh in das Kinderspital in Zürich zum Dr. Fanconi. Und da war ich immer so wahnsinnig müde. Und dann hat er gesagt, Sie, Frau Pedruck, kommen Sie doch wieder in einem Jahr. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Cousin nach Rom. Und dann wollte ich natürlich nicht mehr wissen von Kinderschwestern, weil ich eigentlich Kinderschwestern habe ich gefunden. Ja, da kommen dann so in grosse Familien ins Ausland und sehe dann die Welt und so. Mhm. Und nachher ist das halt ganz anders.
Aber in dem Rom hat nach das Fieber gepackt, kann man sagen. Ja, dann hat er gedacht, ich will mehr sehen.
Zurückgekommen von Rom, 6 Monate. Dann habe ich gesagt, nein, also in der Schweiz, nein, das halte ich da nicht mehr aus. Das ist so
warum?
Klein. So klein, so eng und so. Und dann bin ich natürlich noch, das ist das einzige Problem in meinem Leben, dass ich einmal für Monsanto geschafft habe. Mhm. Wissen Sie, was Monsanto ist? Ja. Das ist der schwarze Fleck in meinem Leben. Aber,
hat mit Gentechnik zu tun. Aber gut, da tun wir uns nicht drüber reden. Aber dann hat er gewusst, ich will in die weite Welt. Und dann hat er die erste Stelle 1963 bei der Swissair angenommen. Oder?
Jawohl.
Weil er gedacht hat, mit dieser Swissair komme ich weit fort.
Nein, ich habe einfach gesagt, jetzt, weil in London habe ich eine Thailänderin kennengelernt. Und die hat immer gesagt, du musst nach Siam gehen. Das ist noch ein Land, das überhaupt nicht ferngesteuert wird von anderen Nationen. Und dann habe ich einfach gefunden, ja, ich müsse gehen. Und dann ist sie aber in London geblieben und ich hatte eine Freundin, die bei der Swissair geschafft. Sie hat gesagt, komm doch zur Swissair, weißt du, kannst mit 10% kannst nach Thailand fliegen. Und ich wollte ja eigentlich immer mit dem Schiff gehen und dann bin ich aber mit dem Flugzeug. Und das war so etwas Wunderbares gewesen. Aber ich sage euch, mein Buch, wenn ihr vielleicht dann mal mein Buch lest, dann kommen ihr wieder zu mir und sagen, wie war denn da die Tropennacht in dem Thailand? Aha, weil ich so dann durfte in dem wunderbaren thailändischen Haus wohnen von meiner Freundin Permsin Visavakkam. Und es war wirklich eine außerordentliche Nacht. Da haben die frisch gequakt. Und, es war eine Hitze und man musste runter duschen. Und da sind Frösche um deine Beine herumgelaufen.
Also ein richtiges Abenteuer dann zumal auch noch. Die sind nachher eben ab in die weite Welt. Und der Martin China Lieberhardt, der ist eben in der weiten Welt geboren. Südkorea, der hat auch eine Brütsch. Habt ihr eigentlich bis 4 dort gesehen? Habt ihr irgendeine Erinnerung an die Zeit in Seoul?
Nein, gar nicht mehr. Mhm. Ich habe aber 2011 das Glück gehabt, den Brüder kennenzulernen.
Erst viel also, später?
Viel später, ja. Also ich bin durch die Organisation Dertisum in die Schweiz gekommen.
Warum und eigentlich? Warum haben euch eure Eltern weggegeben?
Das ist so... komme ich dann noch dazu. wir haben natürlich über Dertisum Kontakt aufnehmen, Dertisum in Seoul. Und sie dürfen keine Adresse rausgeben oder im Brüder, weil der hat gerade ein Jahr vorher einen Antrag gestellt, der würde gerne mich wieder sehen, oder? Und ja, durch das Zeitalter vom Internet ja, ist das passiert und man hat dann die Unterlagen, die Dokumente eingescannt und abgeschickt und ich habe ein Zeichen gegeben und sie haben also innerhalb einer Woche zurückgeschrieben, jawohl, wir haben alle ihre Koordinaten, wir wissen, wo ihre Brüder wohnt.
Und dann hat er ihn getroffen. Wie
ist
das?
Haben wir ja abgeflogen, ich weiß nicht, ob mit Swiss oder Swiss.
Wir sind nach Seoul geflogen.
Ja, genau. Und ja, es war natürlich sehr, sehr aufregend, spannend gewesen. Unten gelandet und es war wirklich wie so in einem Film. Die Tür geht auf, ich sehe Tausende von Koreanern, aber es ist einfach fokussiert auf eine Person. Und ich wusste, das muss er sein.
Herrlich?
Ja. Aha. Und er auch. Verrückt. Und wir hatten einen Dolmetscher und ich durfte 10 Tage unten sein. Und er hat dann, ja, alles zeigen und die Eltern, die sind beide leben, haben nicht mehr gelebt, aber wir sind dann auf Grabstelle zu den Eltern. Und
ist das ein emotionaler Moment für euch?
Dazumal ist es viel schneller so durchgegangen, aber mir tut es jetzt gut, weil ich weiss, was sind meine Wurzeln. Und ich bin weggegeben worden, weil natürlich hier nach dem Koreakrieg haben die Eltern nicht so viel Geld gehabt und gleichzeitig ja, hat der Vater eine Restaurantrauferei gehabt, ist dann ins Gefängnis gekommen und dann hat mich die richtige Lieblingsmutter ihn besuchen und jetzt ist dort schon eine andere Dame dort gewesen.
Oh.
Und das ist natürlich, ja, sie hat dann gesagt, ja gut, wenn du mein Mann willst, dann kannst du meine Kinder auch gerade haben. So haben sie mir das hier erzählt.
Ja. Ihr seid nachher mit 4 eben in die Schweiz gekommen, zu einem Ehepaar im Thurgau, seid adoptiert worden. Der Vater Grenzwächter, die Mutter Hausfrau. Und ihr habt mir gesagt, ihr habt eine sehr schwere Kindheit gehabt hier in der Schweiz. Was heisst das?
Ja, es ist, wie soll ich sagen, dazumal haben meine Eltern halt ihr Leben nicht so im Griff gehabt, sage ich jetzt einmal, oder? Und sie haben sich dann scheiden lassen und ich bin dann immer ein bisschen hin und her gerissen worden. Ein halbes Jahr habe ich beim Vater gelebt, dann ein halbes Jahr bei der Mutter, dann wieder retour. Und das hat natürlich ja, in der Kindheit ja, Spuren hinterlassen, oder? Und,
Mutter ist ja, glaube ich, noch Alkoholiker.
Ja, das war auch so. Gewesen, ja, mal. Und dann bin ich dann zu den Grosseltern gekommen und dort ja, in guten Händen aufgewachsen.
Aber ihr seid ja durch das, weil ihr offenbar nie so Geld hatte, schon mit 10 recht kreativ gewesen mit dem Geld verdienen, oder?
Ja, in Herbligen, oder ist das gewesen, mit 10? Wir hatten damals hat es noch kein Internet gegeben, es hat kein YouTube oder wie auch, wo man das Zeug anschauen kann, wie man Trick und Sachen macht, erfinderisch. Also wir haben dann schnell gemerkt, dass Spraydosen und Feueranzünder gibt einen Flammenwerfer. Ich habe dann, wir haben eben fast nie Geld gehabt und dann habe ich 2 Kollegen dort gehabt. Früher hatte es noch so die Kaugummiautomaten an der Hauswand gehabt. Dann sind wir natürlich los und haben dort mit dem Flammenwerfer in die Plexiglas rein ein Loch eingebrennt. Der dritte hat im Wunde hat unten den Plastiksack hergehebt und dann sind die Kaugummi dort reingehauen. Und die haben wir dann natürlich statt für 10 Rappen, für 5 Rappen auf dem Schulhaus Platz gekauft in der Pause.
Und verwünscht hat man dich nie?
Doch, doch. Aha. Doch, doch. Oh. Es ist ja dann irgendwann einmal rausgekommen, du. Irgendjemand.
Ja, ja, ja.
Und dann, dann? Ja, ist dann halt schon dann mal Polizei gekommen. Ja.
Ist eigentlich euer Aussehen, also eure Wurzel in dem Südkorea, ist das irgendwann ein Thema in der Schule oder so? Hat das müssen gehören, aber eben der Chinesen oder irgendwie?
Nein, gar nie. Nicht. Nein, ich habe mich wahrscheinlich immer gut wehren. Und eben, wenn ich jetzt da sitze, genetisch bin ich ein Südkoreaner, aber meine Schweizer Freunde sagen, ich bin mehr Schweizer wie sie, weil eben Möbelschreiner gelernt, lange Militär gewesen, ich esse da innen jeden Grund und Boden. Ja. Also kann jeder kommen.
Ja. Hey, ihr habt gesagt, ihr seid eben nachdem sie das Spielball gewesen, in dem Scheidungskrieg, sie zu den Grosseltern gekommen. Und was ich gesehen habe, sind die ganz vielen Vereine, also Badminton-Club, Fußball-Club, Bontonier-Fahrverein, bei den Jungschützen. Hat euch das so ein bisschen Halt gegeben in eurer Jugend? Kann man das
ja,
sagen?
Also Grosseltern, das ist dann halt schon nicht so die Mutterliebe. Wir sind dann einfach Grosseltern. Oder? Man lernt dann über die Natur und über das Leben auch. Oder? Und dann habe ich dann gemerkt, so im Verein, dort fühle ich mich wohl. Bin auch immer irgendwie im Vorstand gewesen, immer organisiert und dort anfangen zu helfen. Und dann so ein entscheidender Moment war, wo ich mit 14 in Rüdlingen, das ist so eine Enklave vom Kanton Schaffhausen, ich glaube etwa 380 Einwohner, dort zumal Jungschützenmeister geworden bin. Also Gruppenjungschützer. Mhm. Das war ein Riesenereignis natürlich in Rüdlingen. Und wo wir das gewonnen haben, ist so, hat man mich so verkannt. Man hat gelobt und ich hatte dort zumal noch Sackmesser und Salami und weiss nicht, der Gucker, alles was. Und dort zumal war ich ja natürlich noch der Martin gewesen, oder? Und das hat mir natürlich ein tolles Gefühl gegeben. Mhm. Durch Leistung können Lob bekommen. Mhm. Und dort hat dann das langsam angefangen, ich muss mehr.
Mhm. Immer mehr und immer Erfolg mehr. Haben immer und Lob bekommen und Anerkennung, was der eben auch seine Preise hat. Ja. Hey, ihr habt Schreiner gelehrt. Mhm. Habt ihr das wollen? Ist das euer Berufswunsch gewesen?
Ja,
oder habt ihr auch lieber wollen Künstler werden wie der Ezio Patrizio?
Nein, in dem Rüdlingen ist es so, auf dem Land raus, entweder wie Schreiner oder Maler oder Zimmermann. Mhm. Oder aber Studieren geht man natürlich nicht. Mhm. Oder? Also, und ich habe natürlich mit dem Grossvater sehr viel an den Wochenenden im Haus hinein selber täfert und geschreinert. Und er hat die Türenfenster selber gemacht. Und da ist das so gekommen. Und ich bin dann in der Schulzeit zum Stöffli verdienen, zu der Schreinerei eher beim Volken. Mhm. Habe dort statt in die Ferien wirklich Sackgeld selber verdient.
Aber es über die Biografie von Martin Scheiner lieber her, im persönlich, meine Damen und Herren. Und wenn wir schon bei diesen Familiengeschichten sind, Rezia Padru, ihr habt das kurz angesprochen, ihr habt der Swissair viel zu verdanken. Dank der Swissair habt ihr eben auch euren Mann lernen können, an der Elfenbeinküste, der Jean. Ihr seid 38 gewesen. Was ist da die Liebesgeschichte dahinter?
Ja, das war ganz spannend, weil Swissair, die hat immer Educational Trips gemacht. Also man durfte Reisebüroagenten einladen, dass man Swissair-Produkte, also der Flüger und wie es serviert wird, dass die das kennenlernen und nachher uns auch verkaufen. Und in Abidjan bin ich dann in alle die Reisebüro und habe gefunden, das müssen die alles die Schalterangestellten sein, wo ich einlade. Und dann bin ich in die Transafrika gekommen und dort war der Monsieur Mirdin und hat gesagt, nein, das ist nicht für die Schalterangestellten, das ist für meinen Chef. Und ich gesagt, nein, ich will nicht den Chef. Ich will die Schalterangestellten, die Swissair verkaufen. Und dann hat er insistiert, ja, und dann habe ich ins Büro, da ist ein grosser Stecker oben runtergekommen, zu dem Chef. Und dann hat er gesagt, wo cherche qui, wer suchen Sie? Ganz so streng. Dann habe ich gesagt, Monsieur Guillaume. Dann hat er gesagt, c'est moi. Alles, ich war der Sekretär. Und ich gesagt, und den muss ich mitnehmen für eine ganze Woche in die Schweiz. Und, und auf dem gleichen Flüger war ein Freund von mir, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist Ende mit Männern. Jetzt bin ich verheiratet mit der Swissair. Und dann kommt der Herr Guillaume und sagt, da hat es noch keine Sitzreservation gegeben. Und dann sagt er, «Est-ce que je peux me mettre près de chez vous? Darf ich neben Sie sitzen?» Und ich sagte, ja, selbstverständlich.
Die erste Aber ein bisschen gestunken hat es noch wahrscheinlich.
Ja, total. Und die erste Klasse war sowieso ein Requisitionné vom Präsidenten. Mhm. Er hätte nicht First Class fliegen, das haben wir auch noch beibringen. Und in Genf angekommen, ist dann nicht mehr gewichen von meiner Seite.
Und bis hinten raus nicht mehr.
Und in Zürich angekommen, wir sind dann nach Grindelwald und haben da eine ganze Tour gemacht in der Schweiz. Und in Zürich hat er gesagt, gell, ich komme dann zu dir wohnen in Abidjan.
Aha. Und so ist das gekommen?
Also er hat mich ausgesucht. Ja. Er hat mich aber schon vorher entdeckt, irgendwo so in einem vietnamesischen Restaurant. Es hatte so einen ganzen Haufen Leute, gehabt, die vorbeigelaufen sind. Ich bin mit einer guten Freundin, die wunderschön ausgesehen hat und ich halt weniger. Und dann haben meine Freunde lange nachher gesagt, aber weißt du, Jean hat gesagt, die Frau ist es.
Ja,
und dann habe ich gesagt, ja, das ist die andere, die so schön aussieht, ja. Das bin ich. Und dann war das effektiv der Jean, der ja. mich damals schon ausgesucht hat.
Der Jean, der also, Mann vom Leben.
Es fällt ja. dir zu. Es fällt dir zu. Ich habe ja nicht mehr wollen, ich bin mit der Swiss verheiratet, nicht mit meinem Mann.
Bis der
ja.
Jean kam, ist
bis der
ein Franzose. Und,
ja. Und dann habe ich meinen Eltern geschrieben und gesagt, den Mann des Lebens habe ich kennengelernt. Dann sagt er, oh, jetzt kommt sie mit einem Afrikaner.
War das schlimm gewesen?
Für meine Eltern ja sicher. Ja. Ist schon schlimm gewesen, dass er Französisch ist. Fremde Fötzel. Fremde Fötzel.
Hat nachher mit 38 hat er eine Lehre ja. kennen. Und vor 14 Jahren ist der Jean gestorben nach Krebs. Ihr habt mal gesagt, ein schwieriger Anfang, aber nachher war das euer Seelenverwandt gewesen. Was hat das für euch bedeutet, als er gestorben ist?
Er ist immer noch da. Er ist zwar auf dem 99. Wölkli, aber er ist immer noch da. Und wenn ich Probleme habe und nicht weiter weiss, am nächsten Tag kommt die Lösung. Das ist er auf dem 99. Wölkli.
Sehr schön. Martin, China, lieber hat, ihr habt verschiedenste Beziehungen schon gehabt, hat er mir gesagt, aber im Moment seid ihr Single. Ist das bewusst oder seid ihr auf der Suche nach irgendjemandem, der euch zufällt?
Ja, nein, die Liebe kann man in dem Sinn ja nicht steuern, so jetzt verliebe ich mich oder ja. Und es gibt halt natürlich Momente, wo sich Personen auch ändern und dann geht man seine anderen Wege, oder?
Mhm. Und, so geht man auseinander.
Ja, aber ja. Ich darf sagen, zu all meinen verflossenen Damen sehr gute
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ihr habt ja den Seelenfrieden auch gefunden, jetzt ohne Partnerin. Und ihr habt mir erzählt, ihr seid häufig in den Schrebergärten. Was macht ihr denn dort so in diesen Schrebergärten?
Ein bisschen Baumeln, oder nein. Also häufig, es ist jetzt gerade neu entstanden, dass gute Freunde haben jetzt einen Schrebergarten in Küsnacht bekommen und sie haben mich mal eingeladen und ich habe dort sofort so ein bisschen gemerkt, oh, das gefällt mir sehr gut. Und dort innen ist es so, die Schrebergärten, habe ich jetzt gemerkt, das sind alles so die Helfer. Es hat sehr viele Italiener auch rundherum und du musst dort nur Pieps sagen, du, ich sollte noch die Häckchen haben und schon hast du wieder die Häckchen und so die Ruhe und dürfen dort den Grill grillieren und dann die Spargel direkt abschneiden, waschen und auf den Grill tun und halt einfach von der Hektik können runterkommen und Kraft tanken.
Wenn wir schon gerade eben so ein bisschen bei den Hobbys sind, Rezia Padrut, also reisen ihr eigentlich immer noch so viel in dieser Weltgeschichte umeinander?
Ich finde es furchtbar zu fliegen, weil es hat so viele Leute. Ich bin noch in der Belle Époque, kann ich die ganze Welt sehen. Heute hat es mir einfach zu viele Leute. Und an diesen Flughäfen muss man stundenlang warten. Und alle reden von der Umwelt und alle gehen fliegen. Und da bin ich natürlich, da habe ich meine Überzeugung. Und ich muss sagen, Kraftort ist für mich meine Brötter. Wenn ich nach 1200 Kilometern ankomme, in meine Longere, dann muss ich einfach hinsitzen und im Garten sein.
Was ist eine Longere?
Eine Longere ist ein ganz langes Haus, eigentlich von der Normandie herkommend, weil die Longschere, das ist original, aber wir sind gerade so an der Grenze an Normandie. Mhm. Weil ich bin in der Nähe von Saint-Malo daheim. Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, das habt ihr vielleicht alle schon mal besucht. Und das ist für mich. Und darum, wenn ich zwei, drei Monate in Chur in der Altstadt bin, dann muss ich ausbrechen. Weil in meinem Leben ist alles Gegensatz gewesen. Mein Mann ist eigentlich schlussendlich Kapitän, Hochseekapitän gsi. Er war Wasser gsi und ich war Luft gsi. Und in der Bretagne habe ich das Meer und in Chur habe ich Berge. Es ist alles Yin und Yang, die chinesische Philosophie. Das war mein Leben gsi.
Euer Leben gesehen, ihr seid ja immer noch da.
Ja.
Ihr seid gerade 80, wenn wir schon davor haben. Ihr habt gefeiert in der Bretagne. Was habt ihr gedacht? Was habt ihr noch für Wünsche und für Träume? Wir sind schon fast am Schluss vor der Sendung, sehe ich gerade.
Nein, da muss ich jetzt noch schnell einfügen, dass Frau Hassler mich nach Bergün beordert hat. Ich bin 15 Jahre nach Latsch, das ist gerade das Dorf oben dran, bin ich in der Jugend in die Ferien. Und gestern Abend sind wir noch schnell irgendwo da in einer Skihütte. Und dann war dort eine Frau, die habe ich alle Namen aufgezählt und habe gesagt, kennen der Kasparis, kennen der Guidon, kennen der die und kennen der die anderen. Und die hat alle noch kennt. Also eben, das ist halt, wenn man so alt ist, oder? Aber sie hat die alle noch kennt. Und dass ich da in dem Bergün im persönlich bin, also ich kann es jetzt noch nicht richtig fassen.
Das ist euer grösster Wunsch.
Ja, Zufall.
Martin, China, lieber Herr, ihr seid 47, ihr werdet aber Mittwoch, wenn ich recht gerechnet habe, 48. Ihr habt schon Haufen gemacht. Was habt ihr noch für Träume?
Gute Frage. Ja, sicher halt Gesundheit. Das ist auch wirklich, wo ich schaue. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, die Seelenzufriedenheit. Und
Autoverkäufe?
Ja, ja, ganz früh habe ich oder immer wieder gesagt, eines Tages würde ich dann mal noch Auto verkaufen. Aber jetzt bin ich sehr, sehr happy. Also in der Personaldienstleistung bei der Firma KMU Personal. Und ist jeden Tag sehr, sehr spannend und habe Freude, den Menschen dürfen zu helfen und eben das Personal dürfen zu entlasten, die Firmen, oder? Und ja.
Da haben wir ja so viel gleich. Ich bin dann zum Schluss noch für 6'000 Mitarbeiter in Zürich bin ich noch Personalchefin.
Können wir etwas machen?
Ihr habt jetzt noch lange Zeit, um weiterreden. Rätia Patrut und Martin China, lieber Herr, weil wir sind am Ende schon von der Sendung. Und bei allem, was ihr auch macht, ich hoffe, ihr bleibt happy. Ich wünsche euch herzlichst alles Gute. Ich danke für all die Geschichten, die ihr aus eurem Leben uns erzählt habt. Und euch allen wünsche ich einen schönen, heissen Sonntag. Bleibt cool. Auf Wiedersehen miteinander. Dankeschön.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.